Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Feuerwehr oder Forst? Was ist euch lieber?
Ich würde Forst sagen.
Ich sag auch Forst.
Theorie oder Praxis?
Praxis.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, am Ende gehen wir immer gerne raus in die Welt und fassen Dinge an, deswegen Praxis.
Und ist das Glas eher halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Halb voll.
Architektur ist nicht nur das Bauen von Häusern. Sie kann auch eine Brücke sein zwischen Disziplinen. Sie kann Wissen sichtbar machen und Antworten auf die Krisen unserer Zeit suchen. Genau das haben Carolina von Hammerstein und Vera Kellmann getan. Die beiden Absolventinnen von der TU Berlin wurden für ihre Masterarbeit Forest in Phoenix mit dem renommierten EU Mies Awards Young Talent 2025 ausgezeichnet, einem der wichtigsten europäischen Preise für NachwuchsarchitektInnen, verliehen im Rahmen der Biennale in Venedig. In ihrem Projekt entwickeln sie hybride Infrastrukturen für die Waldbrandvorsorge in Brandenburg und denken ein geplantes Kompetenzzentrum neu, nicht als isolierten Bau, sondern als dezentrales Netzwerk, das Wissenschaft, Feuerwehr, Forstwirtschaft und die Öffentlichkeit miteinander verbindet. Wir, Diane Slavitsch und Eva Herrmann, sprechen heute in unserem Podcast mit Carolina von Hammerstein und Vera Kellmann über ihre Arbeit, die Rolle von Architektur in Zeiten der Klimakrise, über kollektives Wissen, Partizipation und über die Frage, was junge ArchitektInnen heute antreibt und wohin sie die Zukunft führt.
Und da sage ich an dieser Stelle, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Talks Podcast. Sehr schön, dass ihr bei uns seid.
Hallo.
Hallo.
Die Diane hat es gerade schon gesagt, es ist schon ein paar Tage her, aber wir sagen trotzdem herzlichen Glückwunsch zum EU Mies Young Talent Award. Was ist in dem Moment, wo ihr erfahren habt, dass ihr gewonnen habt, in euch vorgegangen?
Ich glaube, wir haben uns beide einfach total geehrt gefühlt. Das ist ja auch ein langer Prozess, der irgendwie dahinter steht. Also, dass man erstmal von der Uni selbst in ein Bewerbungsverfahren kommt und sich da durchsetzen muss. Und dann kriegt man halt eben so ein Verfahren mit, weiß, welche Schritte da rankommen, wann wird was bekannt gegeben. Ich glaube, wir haben nicht so richtig damit gerechnet einfach. Also natürlich hofft man das, aber es wäre jetzt auch arrogant zu denken, dass man, wenn man da jetzt nominiert wird unter hunderten Projekten, dass man das Ding holt. Also.
Das war jetzt auch schon ein Jahr nach unserem Abschluss eigentlich. Ich glaube, was dann schon nochmal cool war, dann sich darüber zu freuen und dann zu wissen, dass irgendwie dieses Thema und diese Arbeit jetzt natürlich nochmal, sag ich mal, aus der Schublade eigentlich wieder rausgeholt wird und jetzt tatsächlich so eine Aufmerksamkeit bekommt oder irgendwie mehr Leute erreicht, als es das in der Uni vielleicht tut, was natürlich irgendwie cool ist und wir, glaube ich, da total Lust dann drauf hatten und wir uns vor allen Dingen irgendwie gefreut haben dann auf alles Weitere und auf die Preisverleihung und was dann so wahrscheinlich kommen wird. Große Freude und freudige Erwartung, würde ich mal sagen.
Ja, und es war auch, muss ich sagen, dann total schön, weil wir durften es dann unseren Betreuern sagen. Und das war irgendwie auch voll der schöne Moment, dann mit denen darüber zu sprechen und auch zu sehen, wie die sich so mit uns freuen. Und das ist ja auch in so einem Fall total wichtig, weil es ja auch Leute sind, die einen in diesen Prozessen begleiten und auch fördern und einem das ja auch ermöglicht haben, an so ein freies Thema ranzugehen. Und mit denen den Moment zu teilen, war schon dann total besonders.
Und nicht zu vergessen natürlich das Netzwerk, was man da ein bisschen aufbaut, ne? Die anderen Preisträger oder auch die anderen Nominierten, die Leute, die man kennenlernt. Auf einmal ist man so auf einer ganz anderen Ebene über ganz Europa verteilt und hat so einen Vergleich, wo man so steht oder welche Ideen welche Leute haben.
Ja, total.
Ja, total. Also ich glaube, im ersten Moment war es auch gar nicht bewusst, wie viele Leute das erreicht oder was für ein Netzwerk das so mit sich zieht. Deswegen, ich glaube, dann vor allen Dingen in Venedig, wo wir die anderen Preisträger getroffen haben und dann eben auch so wie dich, Diane, oder andere Leute, dass irgendwie man erstmal versteht, was für ein großes Netzwerk dahinter steht und das sich jetzt irgendwie auch noch weiterzieht. Also wir wurden jetzt auch noch zu diversen anderen Dingen eingeladen. Das ist natürlich total die coole Möglichkeit und wir versuchen alles mitzunehmen, was da so auf uns zukommt.
Ja, und ihr seid 6 Monate in Venedig ausgestellt.
Ja, das auch, ja.
Wenn ihr eure Masterarbeit beschreiben könntet, mit welchen 3 Sätzen oder vielleicht sogar 3 Worten könnte man die beschreiben?
Ich würde sagen Interdisziplinarität.
Vielleicht auch experimentell oder offen, prozessoffen, kann man das so sagen?
Natürlich. Warum habt ihr euch denn entschieden, das Thema Waldbrände in Brandenburg für eure Arbeit zu wählen? Also gab es da so einen Moment, wo ihr wusstet, das ist unser Thema?
Jein. Also ich meine, Caro und ich sind ja auch schon vor der Masterarbeit einfach befreundet gewesen und haben dann halt in ein Schulprojekt zusammen gemacht oder einen Entwurf in einem anderen Semester und haben in dem Moment festgestellt, dass wir gut zusammenarbeiten können und hatten dann schon überlegt, dass wir die Masterarbeit zusammen machen wollen und hatten uns dann zusammengesetzt und mal überlegt, was halt so ein Thema wäre, was man bearbeiten kann. Und haben uns eigentlich erstmal fast so mehr darüber genähert, dass man erstmal so ein bisschen auch ausschließt, was interessiert uns denn oder was wollen wir vielleicht auch nicht machen. Also dass wir so gemerkt haben, okay, wir haben jetzt mehrere Jahre studiert und verschiedene Entwürfe belegt und einen Wohnungsbau gemacht, einen Schulbau entworfen, alles Mögliche. Und dass wir eben immer das Gefühl hatten, dass wir jetzt eben nicht nochmal so einen Entwurf machen müssen, um jemandem zu beweisen, dass wir das jetzt können, sondern dass wir es eigentlich eher so als Chance verstanden haben, gerade zum Studienabschluss nochmal was zu machen, was einen interessiert, wo man einfach nochmal die Freiheit und Zeit der Uni bekommt, sich einfach mal so ein Thema zu erschließen. Weil ich glaube, danach war uns schon bewusst, dass wenn man in die Praxis dann einsteigt, dass halt viel mehr Rahmenbedingungen eingestellt werden oder viel mehr Anforderungen und dass jetzt niemand sagt so, okay, ihr könnt jetzt ein halbes Jahr komplett von mir finanziert euch einfach mal einem Thema widmen und das aufarbeiten. So. Das heißt, ich glaube, das war erstmal die erste Idee, dass wir eben so eine Masterarbeit machen wollten. Und in der Zeit gab es einfach viele Waldbrände in Brandenburg und in der Umgebung. Und dadurch, dass wir beide in Berlin wohnen, kriegt man das dann schon mit, dass irgendwie eine S-Bahn mal nicht fährt, weil gerade Munition in die Luft geht irgendwo im Wald, weil da ein Waldbrand ist. So. Und irgendwie haben wir dann so darüber geredet und waren beide so, das ist eigentlich total interessant und wir würden uns das gerne mal näher erschließen, aber waren schon auch so, das hat ja jetzt eigentlich gar nichts unbedingt mit Architektur zu tun im ersten Moment. Dann hat uns das aber auch irgendwie nicht mehr losgelassen und dann waren wir beide so, ja, okay, wir machen das jetzt einfach und gucken mal, wo es hingeht.
Also weil du ja gerade meinst, dass es am Anfang erstmal gefühlt nichts mit Architektur zu tun hat, obwohl wir, glaube ich, dann relativ schnell auch dazu gekommen sind, dass natürlich der Wald und die Holzproduktion, die ja damit zusammenhängt, gerade in Brandenburg mit dem ganzen Kiefernwald, ja irgendwie doch was mit Architektur zu tun hat, weil das das Material ist, was quasi in aller Munde ist, dass wir nachhaltig bauen mit Holz und dann irgendwie dieses Feuer als dieses Element, was diesen Wald dann wiederum zerstört und wir dann natürlich schon auch irgendwie ein bisschen gelesen und geguckt haben und dann uns auch relativ schnell so bewusst geworden ist, dass der Wald natürlich auch gestaltet ist auf eine Art und Weise. Natürlich nicht aus einem architektonischen, ästhetischen Hintergrund, aber aus forstwirtschaftlichen Hintergründen, aus eben waldbrandschutztechnischen Hintergründen und es am Ende dann doch sehr klare Linien und Räume und Abschnitte und Muster im Wald gibt, die man dann irgendwie erkennen kann. Und dieses Material, Holz und dieses räumliche, gestaltete in diesen Waldmustern war dann irgendwie auch was, was dann doch wieder sehr nah quasi an unserer Praxis irgendwie dran war, wo wir dann auch so dran geblieben sind.
Ihr habt gerade gesagt, dass ihr nicht mehr beweisen musstet, dass ihr irgendwie Schulen, Kindergärten, Museum bauen könnt. Und das, was ihr da entworfen habt, ist ja im Prinzip eine Infrastruktur. Und das ist ja so eine vergessene Bauaufgabe. Alles das, wo wir dran vorbeilaufen und über das wir gar nicht nachdenken, was aber eigentlich total wichtig ist, um das Leben, das hört sich jetzt pathetisch an, aber um quasi das sicherzustellen. Ihr habt das so ein bisschen hybride Infrastruktur genannt. Was bedeutet das denn konkret für den Alltag, für Feuerwehr, Forst, Wissenschaft? Also wo sind da so diese Schnittmengen? Wie teilen die sich den Raum? Was waren da so eure Hintergrundüberlegungen?
Ja, ich würde sagen, dieses Thema von Hybridität hat sich eigentlich ganz am Anfang für uns ergeben, als wir uns versucht haben, dieses Thema zu erschließen, weil wir erstmal wie so eine Riesenmatrix gemacht haben mit allen Sachen, die wir dazu gelesen haben und dann gemerkt haben, okay, welche Ebenen kommen da eigentlich zusammen oder welche Institutionen, Prozesse sind da irgendwie beteiligt und dann haben wir eben gemerkt, dass es jetzt nicht eben nur die eine Institution gibt oder die eine Lösung. Eben, es gibt eine blaue Infrastruktur, die damit reinspielt, es gibt eine grüne Infrastruktur, es gibt eine graue Infrastruktur, es gibt auch eine soziale Infrastruktur. Also es sind dann irgendwie, dass wir das versucht haben, immer mehr in so Packen zu kompensieren. Und da haben wir das dann eben auch als Infrastruktur in einer Form identifiziert. Und ich glaube, daher kam erstmal, dass das für uns so zu nennen, dass es irgendwie was Hybrides sein muss. Also dass es eben nicht nur was in sich Geschlossenes, Isoliertes ist, sondern dass alles irgendwie in Abhängigkeit zueinander steht und sich auch gegenseitig bedingt. Ja, und dann auch gerade in diesem Waldthema haben wir auch verschiedene Ausflüge einfach gemacht, um uns erstmal auch den Wald zu erschließen. Weil ich glaube, wenn jetzt wir als Privatpersonen in den Wald gehen, dann war ich mit meiner Oma da Pilze sammeln und für mich ist das dann eher so was total Romantisches oder irgendwas, wo ich zur Ruhe komme wo ich den Wald aber irgendwie als eine Assoziation habe, die ich vielleicht aus Märchen kenne oder halt eben so ein Waldbild. Und dann sind wir halt irgendwie nochmal in den Wald gefahren und haben erstmal geguckt, was ist das denn für ein Areal, in dem wir dort planen wollen, und haben das irgendwie aus so einem anderen Gesichtspunkt gesehen oder eben auch, wenn wir mit verschiedenen ExpertInnen auch da waren, irgendwie verschiedene Ebenen davon verstanden und uns dann mal angeguckt, was ist eigentlich baulich in diesem Wald vorhanden, und haben eben auch gemerkt, dass es eben immer so diese zwei Seiten gibt, also das, was irgendwie an der technischen Infrastruktur dort vorhanden ist, eben aus der Forstwirtschaft, irgendwelche Schilder, Schranken, Gastrassen, die da durchlaufen, Fahrradwege, was irgendwie so eine Seite ist, und das andere sind dann eben so diese Bilder, die vielleicht unser romantisches Waldbild so speisen, also ein Hochsitz oder eine kleine Hütte oder Holzbänke. Und dass wir irgendwie auch immer meinten, es gibt wie so zwei Ebenen im Wald, das, was vielleicht irgendwie unsere Assoziation damit ist und das, was irgendwie die Realität davon ist. Und das ist das, was wir auch hybrid in diesen Strukturen irgendwie verarbeiten, also diese zwei Bilder oder Ebenen, die wir eben erfahren haben.
Ihr habt das ja Forest und Phoenix genannt. Und Phoenix hat ja immer so diese Wiederauferstehen, ne? Das ist nicht dieses, oh Gott, es geht zu Ende, sondern eigentlich beginnt der Kreislauf der Natur des Lebens wieder von neuem. Das hätte ich da jetzt auch rein interpretiert, dass das auch ein Ansatz mit sein kann. Diese stetige Veränderung, dieses immer weitergehen.
Ja, und ich glaube auch, eben das Glas ist halb voll, also das Positive an etwas zu sehen, wenn etwas vielleicht auch zu Ende geht. Also eigentlich war ja auch so ein bisschen unser Hintergedanke, diese räumlichen Erfahrungen zu entwerfen, die irgendwie eine positive Konnotation mit vielleicht einem Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt, für den Waldbrandschutz, also irgendwie, dass man eine positive Erfahrung hat und sich dadurch empowered fühlt, etwas zu tun. Es heißt ja eben nicht Forest and Fire, sondern es heißt eben Forest and Phoenix, weil es eben genau geht um dieses vielleicht einmal um die Ecke denken, positiv darüber denken und irgendwie eine positive Erfahrung daraus mitzunehmen und eigentlich daraus die Kraft zu ziehen, etwas zu tun und sich nicht so, ja, irgendwie, dass man gar nicht weiß, was man eigentlich tun soll bei allen Problemen, die so auf einen zurollen quasi. Und das eben in ganz unterschiedlichen Ebenen, ja.
Das war irgendwie auch eine Frage, die uns immer wieder so begleitet hat in den Interviews, die wir geführt haben. Also wir haben eben verschiedene ExpertInnen konsultiert, um das ja auch erstmal zu verstehen, weil ich meine, wir sind Architekturstudentinnen und dann liest man ein paar Artikel so, aber das ist total komplex und das ist der Beruf von manchen Menschen, sich damit zu beschäftigen. Und wir haben dann eben auch immer die Frage eigentlich mit reingenommen, ob sie Waldbrände erstmal negativ sehen. Natürlich versucht, so neutral wie möglich zu formulieren. Und der Förster in Beelitz meinte dann eben auch, dass er Waldbrände eigentlich auch als so einen Katalysator sieht oder als eine Chance, weil in Brandenburg ja einfach die Kiefer als Monokultur gepflanzt ist. Und er meinte, es ist für ihn total schwer, als Förster da einen Waldumbau zu betreiben, also überhaupt Laubbäume da reinzupflanzen oder irgendwie diesen Wald zu wandeln. Und natürlich ist es für ihn auch katastrophal, wenn dann da hektarweise die Fläche abbrennt. Aber er meinte irgendwie, ist es für ihn auch ja eben so eine Form Katalysator, dass es eine neue Fläche ist, die er bespielen kann oder wo man dann eben drüber diskutieren kann. Muss man ja auch einfach sagen, und das fanden wir auch immer interessant, dass nach so einem Waldbrand der Boden total fruchtbar ist. Also es ist ja irgendwie auch so in sich selbst so widersprüchlich. Also eigentlich brennt es ab, aber dadurch kann ganz viel Neues auch entstehen. Und man kriegt es schon mit jetzt über die Zeit, dass es schon auch auf Probleme stößt und dass eben das auch gar nicht so leicht ist, dass da wieder was wächst. Also es ist jetzt auch nicht alles total toll und rosig und der Waldbrand sind nur neue Chancen, aber an sich ist es schon so ein Katalysator. Genau, so hat er das auch immer benannt.
Nun, es gibt ja auch viele Länder, wo das ganz bewusst gemacht wird, ne? Also Flächen abbrennen, um dann Neues entstehen zu lassen. Kontrolliert, im besten Falle natürlich.
Genauso wie es auch das Feuer gibt, um Feuer zu löschen. Also das wurde ja in Beelitz 2022 tatsächlich auch gemacht, um dem Feuer entgegenzutreten mit einem anderen Feuer, was natürlich auch gekonnt sein muss. Aber es gibt eben nicht immer nur diese eine Seite.
Also das ist jetzt natürlich, wenn man über den Entwurf redet, total vorweg schon mal genommen für das Gespräch. Aber als wir dann ja auch über Material nachgedacht haben, war es am Ende ja auch von uns so ein Statement irgendwie zu sagen, wir brennen die Hölzer, die wir verwenden, noch mal mehr ab, weil es das Ganze eben veredelt. Dass man auch sagt, irgendwie durch das Feuer selbst wird es resistenter gegen Schädlinge, Wasser, aber auch das Feuer selbst noch mal. Und das ist irgendwie immer wieder so, ja, Widersprüche in sich, aber hat irgendwie auch was total Besonderes.
Würdet ihr sagen, ihr habt aus dieser Masterarbeit auch was gelernt, was ihr zukünftig in eurer Architektur nutzen könnt?
Ich glaube jetzt in der Architektur Architektur, also wie wir bauen oder entwerfen. Und ich glaube, dass wir irgendwie da vielleicht schon so unsere Art, wie wir das eben machen und angehen, gefunden haben. Ich glaube vielmehr, dass ich so sagen würde, dass man dazu gelernt hat, wie man eigentlich praktiziert und mit wem. Also nicht mal unbedingt, was ist das Endprodukt, sondern wie gestalten wir eigentlich den Prozess und eben zu verstehen, was ist eigentlich die Sparte, in der wir agieren oder was sind eben die Dinge, die wir in die Hand nehmen können und bewegen können und wo ist es total hilfreich, einfach sich mit anderen Disziplinen auszutauschen. Und das ist ja auch total bereichernd, einfach zu wissen. Also da haben Caro und ich tatsächlich gestern Abend auch nochmal drüber gesprochen. Und da das ging auch schon in Venedig eben so los, dieses Thema, dass man eigentlich im Prozess da auch gemerkt hat, wo man an seine Grenzen stößt. Und dann eben zu sagen, da müssen wir jetzt nicht vielleicht auch in einer Form von Arroganz einfach so tun, als könnten wir das alles und als hätten wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und könnten das Problem beheben, sondern zu sagen so, okay, das verstehen wir überhaupt nicht und es macht doch total Sinn, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen und irgendwie mitzubekommen, was die eigentlich so in ihrer Arbeit machen und auf welche Grenzen die eben stoßen, um dann zu gucken, ob wir da vielleicht ein Schlüssel sein können in der Kommunikation oder Vermittlung oder was wir eben gelernt haben und was wir mit unserem Handwerk dann bewegen können. Und ich würde sagen, das haben wir, glaube ich, beide so am meisten auch mitgenommen.
Auf jeden Fall dieser interdisziplinäre Prozess und den Austausch und auch vielleicht jetzt nicht nur dieses Wissen architektonisch in einem architektonischen Raum umzusetzen, sondern auch grafisch. Wir haben ja diese große Karte gezeichnet und die Entwürfe wären auch gar nicht so geworden, wenn wir nicht mit den Leuten gesprochen hätten. Also da sind ganz viele Details und Gedanken dahinter, auf die wir so alleine gar nicht gekommen wären. Also das wäre wesentlich plumper wahrscheinlich geworden, hätten wir nicht mit den Expertinnen geredet.
Wenn wir jetzt gerade über das Thema der Gestaltung sprechen, welche Rolle spielte denn die Frage nach räumlicher Qualität, wenn euer Thema so stark funktional geprägt ist?
Eigentlich eine sehr große Rolle, weil eben diese funktionelle Ebene wir ja immer zusammen mit der Öffentlichkeitsebene, sag ich jetzt mal, oder mit der öffentlichen Vermittlung zusammen gedacht haben. Wir haben ja auch immer von dem kollektiven Wissen gesprochen, dass wir eben gesagt haben, es benötigt eben diese räumlichen Erfahrungen und diese grafische Übersetzung vielleicht des Wissens, um das zu vermitteln, um eben kollektives Wissen zu erschaffen. Also dass die Öffentlichkeit, die natürlich da nicht erstmal hingeht, um vielleicht jetzt die Forschung für die Waldbrandfläche anzugucken, sondern erstmal dahin geht, um auf den Aussichtsturm zu gehen und dahin zu gehen, weil es irgendwie eine interessante Architektur ist, um dann erst zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und deswegen, das ist ja auch so ein bisschen das Hybride, zu sagen, es gibt diese Infrastruktur, dieses sehr Funktionale und auf der anderen Seite aber diese öffentlichkeitswirksame Gestaltung, räumliche Erfahrung, die das eigentlich vermittelt, was dann funktional da passiert.
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, am Ende ist es ja auch unsere Disziplin, Raum zu entwerfen und andere Raumerfahrungen zu schaffen oder eben räumlich oder visuell Dinge zu vermitteln. Und ich finde eigentlich, so wie Caro das gesagt hat, ist es auch total auf den Punkt gebracht. Also ich glaube auch, es hat ja immer so was, dass man selber reflektiert, warum gehe ich eigentlich zu bestimmten Punkten hin, was zieht mich an? Und das war ja auch vielleicht unsere Kritik an der aktuellen Planung von dem Waldbrandkompetenzzentrum, dass wir das eben einfach in Frage stellen, dass wenn das einfach ein Anbau an die Feuerwehr ist, mit ein paar Büroräumen, dass dann das halt vielleicht irgendwie den Effekt hat, den es haben soll. Also ich meine, in den Gesprächen hat man schon gemerkt, dass es jetzt nicht um diese öffentlichkeitswirksame Ebene unbedingt in dem Moment geht bei denen, aber wir haben das ja im Prozess einfach gemerkt, dass das total wichtig ist, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen und aufzuklären. Und dass wir eben auch dann meinten, dass es dann schon sehr viel Eigenmotivation braucht, dass man sagt, ich gehe jetzt mal zur Feuerwehr und informiere mich über Waldbrände und werde selber aktiv. Und dass man stattdessen eigentlich eher sagt, man schafft Strukturen im Wald, die vielleicht erstmal eine ganz andere Ebene ansprechen. Also wenn der Förster dort Walderlebnistage macht, dass irgendwie gleichzeitig in dem Moment auch über Waldbrände aufgeklärt wird und das eben durch Strukturen, wo man sich in irgendeiner Form auch von angezogen fühlt oder wo man merkt, das sind schöne Orte oder es sind auch ästhetische Orte. Orte, wo man sich gerne aufhält oder eben einen Aussichtsturm, wo man dann aber plötzlich, wenn man durch den Kern nach oben läuft, damit konfrontiert wird, dass da total viele Messgeräte sind, die man plötzlich sieht und sich fragt, was wird hier eigentlich gemessen? Oder dass man eben immer diese ästhetische und funktionale Ebene so zusammenbringt, um eben erstmal einen Anhaltspunkt für die Öffentlichkeit zu finden.
Naja, und dieses kollektive Wissen dann natürlich auch zu steuern. Also für die einen ist dieses funktionale, analytische der Weg, sich damit zu beschäftigen. Und für die anderen ist es der poetische Raum, der sie dann dazu bringt, irgendwie auch vielleicht eine andere Sichtweise einzunehmen. Ich habe eine ganz andere Frage in eine andere Richtung, weil ihr seid jetzt an der TU Berlin in der freien Klasse gewesen. Glaubt ihr, dass diese Offenheit und Freiheit zu denken euer Denken und Arbeiten geprägt hat? Also wäre die gleiche Arbeit entstanden, wenn ihr an einer Hochschule, die extrem auf fachliche Ausrichtungen gegangen wäre? Ihr schüttelt den Kopf für die Hörer, die euch nicht sehen können.
Nee, ich glaube, es hatte ganz viel mit dem Format zu tun und auch ganz viel mit unserem Professor Jan Kamshoff. Also ich meine, der hat am Ende dieses Format ja auch entwickelt und hat den Raum dafür irgendwie auch bekommen. Und ich glaube, einfach durch, ich würde sagen, erstmal das Vertrauen in uns, dass wir da schon irgendwas machen zu Beginn dieser freien Klasse, man sich erstmal irgendwie ermutigt fühlt, auf eigene Wege zu gehen, loszugehen. Und er eigentlich immer darauf eingegangen ist, egal mit welcher Idee man ankam, erstmal zu überlegen, okay, was kann man damit jetzt eigentlich anfangen? Wie kann man damit weiterarbeiten? Und ich glaube, dieser Raum und gerade auch mit den anderen, die auch in der freien Klasse Entwürfe gemacht haben, das war ja immer so Kolloquien, wo wir auch alle zusammen saßen und miteinander gesprochen haben. Also es war jetzt nicht, dass wir alleine mit dem Prof da saßen und drüber gesprochen haben, sondern eben in der Gruppe und die dann das natürlich auch irgendwie mit begleitet haben, sage ich jetzt mal, ist das natürlich eine viel offenere Diskussion und man versteht irgendwie, dass man auch seinen eigenen Weg gehen kann, weil es natürlich immer unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich glaube, es war ganz essentiell, dieses Format, dass wir die Arbeit so machen konnten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein total attraktives Format für alle gewesen. Also weil man eben weiß, dass es irgendwie freie Arbeiten ermöglicht und weil es total interessant war zu sehen, was halt KommilitonInnen da auch entwickeln und machen. Und man muss schon auch sagen, dass wir auch beide bei Jan gearbeitet haben am Fachgebiet und Jan deswegen relativ gut kannten. Aber ich würde sagen, das ist nicht, dass wir deswegen Jans Vertrauen hatten, sondern dass eben alle in der freien Klasse irgendwie so dieses Vertrauen verspürt haben, dass er einem schon zutraut, dass man nach den Jahren, die man jetzt Architektur studiert hat, das schon macht. Ich glaube, es zieht ja auch Leute an, die vielleicht eben so wie wir uns gefragt haben, so was möchte man denn machen und sich sehr motiviert ein freies Thema suchen. Das bedeutet ja auch relativ viel Arbeit irgendwie, sich das erstmal zu erschließen und nicht schon zu wissen, was dabei rumkommt. Und ja, also ich glaube, es ist total wichtig gewesen.
Es bringt einen dahin, darüber nachzudenken, was in der richtigen Praxis dann auf einen zukommt, wenn es zählt. Aber ich hatte mir eigentlich eine Frage überlegt, ob junge Architektinnen, also eure Generation, sehr viel aktivistischer mit den verschiedenen Themen umgeht, weil wir einfach ganz andere Rahmenbedingungen haben als Architekturstudierende, die vor 20 Jahren ihren Abschluss gemacht haben. Würdet ihr da mitgehen, dass euer Rüstzeug ein anderes ist und dass ihr aber auch viel mehr einfordert an euch selber und an das Gegenüber?
Ich glaube, beides ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es gibt einen Part, der sehr viel aktivistischer und sehr viel lauter und ja in diese Richtung eher geht. Aber ich glaube auch, es gibt schon auch ein paar, die fast davon wie so erschlagen sind von allen Dingen und dann eigentlich fast wieder konservativ werden in ihrer Architektur oder wie sie an Entwürfe rangehen. Ich habe immer das Gefühl, ich würde uns immer gar nicht so als aktivistisch in dem Sinne bezeichnen. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Aber ja, ich glaube schon, dass gerade natürlich die Themen mit Klimakrise und die Dinge, die natürlich irgendwie auch alle sehr nah mit der Baukultur, soziale Ungerechtigkeit und so weiter irgendwie zusammenhängen, natürlich in der Uni sehr stark diskutiert werden. Und ich glaube, da teilweise die, ich sage jetzt mal, ästhetische, räumliche Ausbildung nicht drunter leidet, aber vielleicht so ein bisschen zurückgestellt wird. Weil man sich irgendwie erstmal mit diesen Themen auseinandersetzen muss, bevor man, sag ich jetzt mal, einen schönen Raum entwirft. Und das versteht man irgendwie auch. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen der Struggle. Aber wie Vera ja auch schon meinte, wir ja dann irgendwie auch so ein bisschen uns irgendwann zurückgedacht haben, was ist eigentlich das, was wir gelernt haben und was wir können. Und es ist am Ende auch vor allen Dingen Räume zu entwerfen, räumliche Erfahrungen zu entwerfen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Struggle. Also sind wir jetzt irgendwie dafür ausgebildet, die Klimakrise in dem Sinne zu retten, sondern es geht eigentlich darum, die Expertinnen zu konsultieren und mit räumlichen Erfahrungen dieses Wissen vielleicht zu vermitteln. Das ist irgendwie gefühlt unsere Kompetenz. Also ich glaube, so sehen wir unseren Aktivismus in dem Sinne, unser Handwerk dafür zu nutzen, um darauf vielleicht aufmerksam zu machen.
Also ich würde schon auch sagen, dass man vielleicht auch betrachten muss, dass wir an der Bauhaus-Universität in Weimar beide unseren Bachelor gemacht haben, wo man, denke ich, schon sehr gut lernt zu entwerfen. Bei uns war es damals schon sehr diese ästhetische Schule, sehr starke Konzepte zu entwerfen, sehr gut zeichnen zu lernen, irgendwo auch. Und das ist so für uns vielleicht das Grundstudium war und wo man eben so gemerkt hat, was heißt es jetzt erstmal fernab von allem, was die Welt so auf einen eindrückt nochmal, wirklich einfach dieses Handwerk auszuüben. Und dass es dann schon finde ich, auch sehr wichtig war, an die TU Berlin zu gehen, die irgendwie viel mehr so dieses Soziopolitische vielleicht anspricht. Oder ich bin fest davon überzeugt, dass Planung immer politisch ist. Es sind einfach Anforderungen, die gestellt werden. Man kann jetzt sagen, man muss Antworten auf den Wohnungsmangel finden, gerade in so einer Stadt wie Berlin, wo wir alle wohnen, so. Oder es müssen Räume für internationale Konferenzen entworfen werden, wo es total wichtig ist, ob der Tisch rund ist, an den die Leute sitzen. Also ich glaube, wenn man gar nicht so sich mit diesem Handwerk oder dieser Disziplin auseinandersetzt, merkt man manchmal gar nicht, was das für einen Unterschied macht, wie man in den Raum reinkommt, wie sich Leute begegnen, wie groß die Treppen vielleicht im Barock waren und wer da oben und unten stand. Also es hat ja total viel Einfluss darauf. Und ich glaube schon auch, dass ich so, deswegen denke, es ist immer politisch. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass man so aktivistisch ist. Also das ist gar nicht unbedingt der Begriff, den ich mir gerade so zuschreiben würde, sondern es ist eigentlich eher rational, dass man immer mit dem umgehen muss, was halt eben gerade da ist. Oder vielleicht ist es vielmehr, dass es gar nicht mehr darum geht, unbedingt was immer Neues zu schaffen oder sich ein Denkmal zu setzen als Architektin, Architekt, sondern dass es vielmehr darum geht, eigentlich darauf zu gucken, mit was planen wir gerade, was ist eigentlich gerade der Stand der Dinge. Also vielmehr irgendwie mit dem Bestehenden eben zu arbeiten. Und ich finde aber schon auch, dass es schon an der Uni gerade viel mehr eben Thema ist oder eben auch dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit. Und ich finde das schon auch manchmal dann so sehr einfach gesagt, wenn dann eben Studierende oder Kommilitoninnen dann sagen, okay, und dann verwenden wir das Holz eben wieder oder wir verwenden das wieder. Und dann denke ich mir manchmal so, ja gut, aber woher nimmst du das denn? Und dann ist aber nicht jede Latte gleich. Oder ich habe so eine Summer School immer mitgemacht, wo es eben um die Verwertung von Altholz ging aus alten Dachstühlen. Und dann musst du erstmal jeden Balken entnageln und dann musst du den aber nochmal sägen. Und das ist jetzt auch gar nicht so einfach. Also dafür müssen ja auch erstmal auf einer strukturellen Ebene Dinge entschieden werden. Und das ist viel teurer, als wenn man es einfach neu gerade benutzt. Also ich glaube, es ist halt dann manchmal in der Uni einfacher dahergesagt, weil einfach zu sagen, ich verwende das wieder oder ich mache halt eine nachhaltige Planung, das lässt sich leichter sagen, als es dann auch umsetzbar ist. Und ich glaube, das ist schon immer von Caro und mir irgendwie auch ein Statement gewesen. Es muss nicht alles erhalten werden, sondern man sollte halt genau hingucken, was ist eigentlich erhaltenswert und an welcher Stelle lohnt es sich, das neu zu bauen. Und das eben gegeneinander abzuwägen, ist, glaube ich, schon viel mehr in unserer Generation ein Thema.
Ja, ich glaube auch. Also ohne diese Auseinandersetzung kann man gar nicht mehr Architektur machen oder planen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es unterschiedliche, so wie wir jetzt vielleicht sagen, dass wir uns nicht als aktivistisch sehen, aber es ist natürlich auch eine Form davon. Und ich glaube, es ist auch gut, dass gerade in unserer Generation es so viele unterschiedliche Formen vielleicht gibt, wie man sich damit auseinandersetzt und wie man es auch vermittelt. Also die einen entwerfen, die anderen zeichnen, die anderen machen Filme und die Gesamtheit quasi ist dann doch sehr laut, würde ich sagen.
Und ich glaube aber, es ist auch total wichtig, also wenn man jetzt sagen würde, sich der Klimakrise so zu widmen, es ist jetzt auch nicht so, dass, um das total resigniert vielleicht auch zu sagen, dass wir jetzt mit unserer Masterarbeit das Problem behoben hätten, sondern es ist ja eher zu sagen, okay, was ist der Beitrag, den man vielleicht leisten kann, einfach um sich Problemen, die total laut sind, einfach in unserer Zeit zu widmen. So, weil ich glaube, irgendwie jeder, und das würde ich ja euch beiden auch zuschreiben, hat so den Drang, ja irgendwie was zu machen. Und ich glaube, da kommt es gar nicht auf die Generation drauf an, sondern dann eben zu gucken, was ist ein Beitrag, den ich leisten kann. Aktiv. Vielleicht ist es dann auch aktivistisch.
Ihr beide habt ja nach eurer Masterarbeit zwei völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen. Also wir haben einmal das Planungsbüro versus akademisches Umfeld. Was reizt euch denn an den jeweiligen Bereichen?
Also ich bin Team Planungsbüro. Und ich glaube, für mich war das jetzt schon sehr wichtig, eigentlich diese sehr praktische Erfahrung zu machen, um erstmal zu lernen, wie man eigentlich dieses ganze Wissen, was man vielleicht in der Uni so lernt und das Entwerfen und das Theoretische eigentlich am Ende jetzt tatsächlich, sage ich mal, bis zur Baustelle kommt, ganz, ganz einfach gesagt. Und ich bin auch in einem Büro, was eigentlich nur im Bestand arbeitet, was mir schon auch irgendwie wichtig war, dass es so einen Anspruch hat. Und ich glaube, ich das auch gerade im Bestand natürlich total spannend finde, weil die Prozesse natürlich irgendwie auch nochmal andere sind, als wenn man jetzt einen Neubau hat. Und ich glaube, ich bin sehr pragmatisch veranlagt auf eine Art und Weise. Und für mich ist es sehr wichtig, das sehr gut zu verstehen und zu wissen und zu können, weil ich dann das Gefühl habe, wenn ich dann irgendwann mal das vielleicht selber machen sollte, weiß ich auch, an welchen Stellschrauben ich drehen kann, um dies und das zu erreichen oder welche Leute ich vielleicht dazuholen muss, um, was weiß ich, vielleicht dann doch das Holz wieder zu verwerten. Und ich glaube, für mich war das jetzt sehr wichtig, dieses Wissen gerade zu erlernen. Und ich bin jetzt auch schon wieder fast ein Jahr da, geht schon wieder schnell rum die Zeit und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch schon total viel gelernt, fühle mich viel selbstbewusster in diesen Prozessen. Das war so ein bisschen meine Motivation, da erstmal in so ein Planungsbüro zu gehen.
Dann spreche ich jetzt für Team akademisches Umfeld. Ich glaube schon, dass mir das immer total Spaß gemacht hat, in der Lehre zu arbeiten und dass wir beide ja davor auch schon immer als Tutorinnen gearbeitet haben, wo man so merkt, was es dann auch bedeutet, Wissen zu vermitteln und nicht nur aufzunehmen. Und irgendwie ist es ja auch total absurd eigentlich, dass man dann so ein Jahr später auf der anderen Seite in der Uni steht und plötzlich so Lehrende ist. Aber es ist auch total schön, dann so zu merken, dass man die Lehrformate mitentwickeln kann oder Diskussionen eben in bestimmte Richtungen leitet oder irgendwie auch schön zu merken, dass man auch Studierenden schon irgendwie was mitgeben kann oder eben von denen auch total viel weiterhin lernt, also so im Austausch miteinander. Und es war ja, oder ist ja auch viel mehr projektbezogen eben gewesen auf die Biennale, gerade in Venedig und dieses Ausstellungsformat, wo es ja auch um Hitzestress in Städten ging. Und deswegen war das ja auch total nah am Thema dran. Und dann eben auch, dass man eben mal an so einer Ausstellung mitarbeitet, was dann ja auch irgendwie eine praktische Erfahrung in dem Sinn ist, auch wenn es in so einem sehr akademischen oder international intellektuellen Umfeld ist und in einem großen Team von wichtigen Leuten, so will ich es jetzt mal nennen, und auch zu merken, was denken die eigentlich darüber? Wie setzen die sowas um? Ich merke aber auch so, dass ich jetzt in mir total den Drang habe, in die Praxis zu gehen und da auch weiterzumachen, weil ich eben auch das Gefühl habe, ich würde eigentlich viel lieber erst in 5 Jahren wirklich nochmal an die Uni zurückgehen und nochmal mit einem anderen Wissen da auch anderen Input geben können. Also ich fand das jetzt eine total tolle Erfahrung, die sich da eröffnet hat. Aber sehe das eigentlich auch ähnlich wie Caro, dass ich so das Gefühl habe, dass man eigentlich ganz viel lernen muss und wirklich tief in diese praktischen Prozesse einsteigen muss, um wirklich was zu verändern, weil ansonsten bleibt es eben auf so einer akademischen Ebene. Und ich habe eigentlich auch total Lust, da jetzt einfach nochmal viel mehr zu lernen oder auf irgendwelchen Baustellen zu sein und im Büro eben mit Fachleuten sich da austauschen und das zu machen. Also deswegen muss ich jetzt nicht wiederholen, was Caro gesagt hat, ich bin da sehr bei ihr und freue mich da auf jeden Fall auch die nächsten Jahre drauf. Vielleicht auch so ein anderes Selbstbewusstsein dann auch nochmal zu haben, wenn man eben entwirft mit einem realistischeren Wissen vielleicht nochmal im Hinterkopf auch, um aktiv eben das auch steuern zu können und eben nicht immer nur zu sagen, es sollte hier gemacht werden und warum macht man das nicht so und so, sondern dann halt wirklich so da mal Tacheles zu reden.
Also ich glaube, ihr steht beide mit beiden Beinen sehr fest im Boden und werdet euren Weg machen. Wenn ihr jetzt quasi anderen jungen Architektinnen, die genau quasi ein Jahr vorher an dieser Schwelle stehen, die jetzt entweder ins Studium starten oder die ins Berufsleben starten, welchen Rat würdet ihr denen mitgeben?
Wenn sich irgendwelche Chancen entwickeln, die auf jeden Fall zu ergreifen, weil, also es ist ja so ein bisschen dieses bei Vera irgendwie mit dem Lehrauftrag projektbezogen ja auch so ein bisschen aus dem Himmel gefallen gefühlt und dann das auch einfach zu machen, obwohl Vera vielleicht eigentlich eine andere Vorstellung hatte von dem, was sie nächstes Jahr tut, aber am Ende das natürlich auch eine total wertvolle Erfahrung ist und zu versuchen, irgendwie diese Offenheit, die man im Studium hat, auch irgendwie beizubehalten und sich jetzt nicht so zu entmutigen lassen vielleicht von der realen Welt am Ende des Tages und irgendwie im Austausch zu stehen. Also Vera und ich sind ja auch immer viel am Quatschen und trotz unserer unterschiedlichen Erfahrungen sich dann auszutauschen darüber und am Ende irgendwie dann doch seine Lehren aus beiden Erfahrungen zu ziehen und diese Diskussionskultur und Offenheit aus der Uni auf jeden Fall nicht zu verlieren und dann ergibt sich schon irgendwas Schönes.
Das ist wahrscheinlich auch leichter gesagt als getan, weil man muss sich ja so ein Selbstbewusstsein erstmal erarbeiten. Aber ich glaube schon auch selbstbewusst zu handeln. Ich glaube, es ist an jedem Punkt im Leben so, dass man sich immer denkt, aber ich weiß doch noch gar nicht genug oder in der Uni, ich lerne doch. Oder man geht ins Büro und denkt, jetzt haben alle einen Plan und man ist so da und denkt so, naja, hier wird halt auch noch jeden Tag dazugelernt. So, also natürlich wissen die Leute total viel, ich will das gar nicht sagen, aber jeder lernt halt immer dazu. Und ich glaube aber schon irgendwie zu sagen, wenn man jetzt merkt, das treibt mich irgendwie um oder ich habe Lust, einfach nochmal sowas total Freies zu machen, irgendwie so neugierig zu bleiben und dann aber auch so den Mut vielleicht zu haben, das einfach mal zu machen. Weil ich meine, wir hätten ja auch total damit scheitern können. Also muss man ja auch mal sagen. Und die Option stand auf jeden Fall immer im Raum. Und das sagen wir ja auch immer so, am Ende sieht das alles so total schön und schlüssig aus und hat jetzt noch so einen Preis gewonnen und ist nach außen natürlich erstmal so total vorzeigbar, aber in dem Prozess waren wir auch manchmal wirklich so, ja, was machen wir hier eigentlich oder keine Ahnung, wo soll das eigentlich hinführen? Also es war ja wirklich total ergebnisoffen einfach oder dass wir halt erstmal so unseren Weg auch finden mussten und dass man dann da aber irgendwie selbstbewusst genug bleibt, einfach zu sagen, ja, das wird schon am Ende und das interessiert uns und wenn man motiviert dabei ist, dann kriegen wir das schon auch hin. Das würde ich so sagen.
Wir sind jetzt langsam am Ende unseres Podcasts angekommen und wir haben die schöne Tradition, immer eine persönliche Frage zu stellen. Und ihr strahlt schon so ein Urvertrauen in die Architektur aus. Meine Frage an euch heute, gab es denn Plan B? Was wärt ihr geworden, wenn ihr nicht Architektur studiert hättet?
Also meine Oma würde sagen Juristin, aber das lässt sich diskutieren.
Also ich wollte Chemie studieren als Plan B. Habe ich lange überlegt. Glaube ich, bis zur 11. Klasse dachte ich immer, ich studiere Chemie.
Also alles das, was ihr jetzt gerade erzählt habt, zielt ja darauf ab, dass man irgendwie interdisziplinär mit anderen zusammenarbeitet. Also mal gucken, was wir in 2-3 Jahren von euch lesen werden.
Sehr schön. Also uns hat es ganz viel Freude gemacht. Vielen Dank für eure Zeit und für eure Offenheit und die Einblicke in eure Arbeit und auch so in euer Leben. Wir danken euch ganz herzlich.
Wir danken euch auch ganz herzlich.
Bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.